Seelische Gesundheit zum Hören. Herzlich willkommen zum Podcast der Privatklinik Hoheneck. Mein Name ist Sabine Klaus und ich spreche heute mit Hubert Osterwalder, der seit 10 Jahren als Musiktherapeut in der Hoheneck tätig ist. Hubert, ganz herzlich willkommen.
Ja, danke. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Ja, meine erste Frage, die mich sehr persönlich interessiert, ist: Wie bist du zur Musiktherapie gekommen? Wie bist du Musiktherapeut geworden?
Ja, ich habe schon das ganze Leben mit Musik zu tun gehabt, habe in frühester Kindheit schon angefangen, Instrumente zu spielen und habe dann irgendwann die Ausbildung zum Konservatorium gemacht und Instrumentallehrer. Habe viel in Bands gespielt, Projekte, Studioarbeit gemacht und bin dann eigentlich erst in meinem späteren Leben, also mit etwa 40, zur Musiktherapie gekommen. Und das war irgendwann mal ein starker Impuls. Ich wollte etwas ändern in meinem Leben und da war das so klar, mach diese Ausbildung. Und dann hat sich dann alles sehr, sehr schnell gefügt. Also das war damals noch so, als dass nur alle 2 Jahre ein Ausbildungsgang stattgefunden hat. Und ich bin da dann sofort reingekommen, also innerhalb von einem halben Jahr. Und das ist alles wunderbar aufgegangen. Und ich habe da eigentlich etwas gefunden, wonach ich insgeheim gesucht hatte, ohne wirklich eine Vorstellung davon zu haben.
Und jetzt bist du Musiktherapeut.
Und seither bin ich also Musiktherapeut, ja. Und
ja.
Es ist irgendwie zu mir gekommen, ohne dass ich es gesucht hätte.
Mhm. Ja, naja. Also Geräusche, Klänge und Töne berühren uns ja ganz tief und sprechen so eine eigene Sprache. Und wie können wir uns denn das vorstellen? Was passiert genau in der Musiktherapie?
Also zu beschreiben, was genau passiert in einem wissenschaftlichen Sinn, ist natürlich schwierig, weil wir haben es ja mit einer Materie zu tun, die einmal nicht sichtbar ist, sondern nur hörbar. Und eigentlich über dieses Hören Effekte hat in uns, also Erinnerungen natürlich. Und letzten Endes über den Ton wird etwas kommuniziert. Und ich führe das mal zurück in die ganz früheste Kindheit, wenn eine Mama mit ihrem Kind spricht, Säugling, das ist ja noch nicht der Kontext wichtig, sondern einfach nur die Stimme, der Ton. Und das hat natürlich schon mal etwas sehr Beruhigendes an sich. Oder man stelle sich so eine Mama vor, die ihr Kind wiegt und da summt. Oder die Stimme der Mama, die man immer erkennen wird. Und natürlich etwas Geborgenheit, mit Geborgenheit assoziiert wird. Und letzten Endes in einen Bereich hineinklingt, den ich jetzt nicht benennen kann oder benennen möchte, aber da einfach mal beruhigend wirkt, ganz grundsätzlich. Und natürlich gibt es auch das Gegenteil, dass Klänge sehr unangenehm wirken können, aber in diesen Tönen ist eine Art Kommunikation, die über das kognitive Verständnis hinausgeht. Also wenn wir miteinander sprechen, dann hörst du jetzt meine Stimme. Erzähle hoffentlich Sinnvolles, aber es ist ja der Klang der Stimme, der eigentlich noch viel, viel mehr Informationen in sich trägt und kommuniziert, was dir ein Gefühl gibt, dass du dich wohlfühlen kannst mit mir oder eben nicht. Ja.
Ja. Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dass die Musiktherapie den Klang als Kommunikationskanal nutzt. Das
ja,
richtig verstanden?
Also das ist vor allem in der Gruppe natürlich so, wo wir miteinander musizieren und natürlich über die Klänge kommunizieren, ohne das jetzt in erster Linie überhaupt kognitiv steuern zu können oder verstehen zu können. Aber wir spüren die Wirkung, wir fühlen uns wohl oder unwohl mit etwas.
Mhm.
Das kann man dann untersuchen, wenn man möchte. Aber grundsätzlich ist es diese Sprache, die natürlich eine sehr spielerische Angelegenheit ist, die auch natürlich darauf zurückgreift, auf die Fähigkeit zu spielen, ganz grundsätzlich. Und da erwähne ich dann auch gerne die Kinder, die Kleinkinder, die dieses Spiel eigentlich ausschließlich haben um sich vertraut zu machen mit der Welt, mit der Außenwelt. Und über das Spielen in Kontakt mit der Welt kommen natürlich auch sich kennenlernen, ein gutes Gefühl für sich bekommen. Und das ist auch mit der Stimme dasselbe. Also so lernen die Kinder, wenn man sich da auch erinnert, wie die mit ihrer Stimme dann spielen, sobald sie merken, dass sie die bewegen können. Und ein gutes Gefühl eigentlich für den Ausdruck kriegen dadurch.
Ja. Ja. Mhm. Jetzt haben wir ja in der Privatklinik Hoheneck viele unterschiedliche Therapieangebote. Und eines davon ist deines, die Musiktherapie. Wo liegen denn aus deiner Erfahrung die Stärken, die Chancen der Musiktherapie?
Also die Musik oder überhaupt der ganze Hörraum, der kann ja nicht zensiert werden, wie zum Beispiel Bilder oder kognitive Inhalte. Also das Klang berührt uns einfach unmittelbar. Also der kann nicht zurückgewiesen werden, da kann man nichts machen. Und das macht natürlich die Musiktherapie deswegen schon mal therapeutisch interessant, weil man einfach betroffen ist durch das, was passiert. Das ist ja, wenn man spricht, viel weniger der Fall. Oder man kann da viel mehr zensieren, zurückhalten und so weiter. Und es ist dieser direkte Kontakt nach innen, in Tönen, also was man auch erlebt, wenn die Menschen dann ein Instrument nehmen und spielen. In dem Moment, wo sie spielen, sind sie in dieser Unmittelbarkeit und eigentlich, wenn man so will, wenn man jetzt Achtsamkeit hinzunimmt, im Hier und Jetzt, weil die Musik findet nur im Hier und Jetzt statt. Sie kann auch nicht festgehalten werden, sie ist sehr, sehr flüchtig, also wenn sie klingt und dann ist sie schon wieder weg. Ja. Und das sind alles so Faktoren, die eigentlich sehr, sehr spannend sind, natürlich auch mit dem Leben grundsätzlich in Resonanz stehen, mit der Vergänglichkeit, mit der Flüchtigkeit und so weiter.
Du sagst jetzt, wenn Patientinnen und Patienten Musikinstrumente spielen, muss man denn ein Instrument spielen können, um zu dir in die Therapie kommen zu können?
Nein, auf keinen Fall. Es ist zum Teil sogar leichter für Menschen, wenn sie dieses Instrument noch nicht kennen, da einfach zu explorieren und auszuprobieren. Weil wenn man das Instrument kann, dann ist die Tendenz hoch, einfach das abzurufen, was man kann. Oder? Und das ist nicht das Gleiche, wie sich auf den Moment einlassen. Wenn ich etwas abrufe, was ich kann, dann bedarf das der Kognition, oder? Und wenn ich aber mich aufs Hier und Jetzt einlasse und nicht weiß, was das Resultat ist, oder dann bin ich automatisch im Hier und Jetzt und verankert.
Da passiert dann was Neues auch, neue Erfahrungen, neue Erlebnisse. Ja. Was vielleicht vergessen gegangen ist, was verschüttet ist.
Ja, es ist grundsätzlich in diesem Moment bin ich ja kreativ in einem äußeren Ausdruck und ich meine, dass dieses sich ausdrücken ist sehr, sehr essentiell im Leben und für den Menschen grundsätzlich. Der Körper ist mal ein primärer Ausdruck. Wenn ich mich nicht mehr ausdrücke, was ja in der Depression zunehmend der Fall ist, dann geht natürlich die ganze kreative Energie, wenn man so will, natürlich in den Kopf. Die geht ja nicht einfach weg und will da reguliert werden, was dann sehr, sehr schwierig wird. Und der Ausdruck nimmt eigentlich diese kreative, schöpferische Energie, wenn man so will, auf und formt die auf eine letztlich natürliche Art und Weise, wo ich mit dem Kopf gar nicht intervenieren muss. Und das hat die Bewandtnis, dass das sehr, sehr regulierend wirkt auf den Menschen grundsätzlich. Deswegen sind ja alle, glaube ich, alle Therapien, die wir haben mit Ausdruck zu tun, haben mit Bewegung zu tun, ganz grundsätzlich, auch in der Musik. Oder ich muss meinen Körper in Bewegung versetzen und ich muss dem trauen, dass das, was ich da bewege, ich muss ein gutes Gefühl dafür haben. Und da weise ich dann gerne auch darauf hin, dass das der Kopf kann da überhaupt nichts machen. Und es ist nicht der Kopf, der musiziert, sondern es läuft über den Körper. Und da ist Misstrauen oder Vertrauen da. Also wenn ich Vertrauen habe in meinen Körper, dann fallen mir die Sachen leicht. Ich denke gar nicht drüber nach, zum Beispiel Autofahren. Wenn ich dieses Vertrauen nicht habe, Und das ist, dann muss ich explorieren, dann muss ich ausprobieren, was Erwachsenen grundsätzlich schwerer fällt, würde ich sagen, als Kinder. Ist natürlich auch ein anderer. Man hat dann das Gefühl im Erwachsenenalter, ich müsste das schon können. Ich müsste das Instrument schon können, bevor ich es angefasst habe. Und nein, es ist eigentlich in der Exploration, in dem Kennenlernen, in dem sich Vorarbeiten, Vortasten, wo die, wenn man so will, die menschliche Entwicklung auch stattfindet, wo ich mich kennenlerne, wo ich das Instrument kennenlerne. Und es ist dieser Prozess, der eigentlich das Wichtigste ist, meine ich, und weniger das Ziel, was man dann erreicht, wenn man das Instrument gelernt hat. Also es ist eine schöne Frage, wann hört das denn auf? Also wann kann man denn ein Instrument spielen? Das ist ein Prozess, der so lange anhält, wie man ihn betreibt. Also
Du hast jetzt über Ziel gesprochen, also Ziel, ein Instrument zu lernen.
Ja.
Gibt's denn, was ist denn das Ziel der Musiktherapie im Vergleich zu anderen Therapieformen? Gibt es überhaupt ein Ziel?
Ja, also grundsätzlich das Ziel einer Therapie soll ja die Steigerung des Wohlbefindens sein, würde ich sagen. Also es kommen ja Menschen, die sich nicht wohlfühlen. Das ist eine emotionale Angelegenheit, dass das Befinden ist schlecht. Und wie kann man auf das Befinden einwirken? Oder wir merken, dass über die Kognition da nicht allzu viel zu machen ist. Also auch wenn man es besser wüsste, reicht das nicht aus, dass das Befinden sich auch dann analog ändert. Also grundsätzlich ein besseres Gefühl für sich zu bekommen und für überhaupt das, was das Leben, das, was da ansteht. Und wenn ich ein gutes Gefühl für mich habe, habe ich auch ein gutes Gefühl für das, was da um mich ist. Also geht es grundlegend mal darum, und ich denke, alle Therapien wirken darauf hin, diese, wie wir sagen, Selbstannahme, Selbstakzeptanz oder Selbstliebe, eigentlich sich überhaupt dem Thema mal zuzuwenden und dann auch zu merken, dass die meisten Menschen eigentlich eher aggressiv mit sich unterwegs sind und ablehnend. Und das ist gerade in der Musik sehr, sehr stark da, weil natürlich, wenn man erklingt, kann man nicht verhindern, dass man gehört wird. Und wenn man gehört wird, wird man gesehen und dann öffnet man sich natürlich der Kritik und wird angreifbar. Und wir leben in Zeiten, wo das sehr, sehr, sehr scharf eigentlich in der Wahrnehmung vielleicht ist, man will nicht negativ auffallen. Und das ist jetzt im Malen noch weniger da. Da kann man, stell mir vor, da hat man auch mehr in seiner Privatsphäre und nicht alle kommen mit, was ich mache. Aber wenn ich jetzt ein Instrument spielen, dann hören alle anderen das auch. Und einerseits wollen wir ja gesehen werden, wir wollen ja akzeptiert werden im So-Sein, andererseits fürchten wir, zurückgewiesen zu werden. Und da nochmal eben, was macht die Musiktherapie aus, was ist da speziell? Ich denke, das ist schon, was es schwieriger macht, einerseits überhaupt sich für Musiktherapie zu entscheiden, weil es Mut auch braucht, oder? Aber natürlich andersherum auch sehr erfüllend ist, dann zu erleben, wie schön das ist, einfach frei erklingen zu können und angenommen zu sein und auch noch in einem, sage ich jetzt mal, in einem Ensemble, in eine Musik eingebettet zu werden oder eingebettet zu sein, die man mitgestaltet und mitträgt, die nicht einfach dann die Summe der Teilnehmer ist, sondern eigentlich darüber hinausgeht.
Wie kann man sich dann so eine Sitzung oder so eine Einheit vorstellen?
Also eine Gruppe. Ja, eine Gruppe, da wird improvisiert. Also wir machen vielleicht so pro Stunde drei bis vier gemeinsame Improvisationen. Also du würdest jetzt ein Instrument auswählen, was dir...
Was kann ich da aussuchen?
Einfach alles, was da steht. Und was spricht dich im Moment gerade an? Wo hast du Lust? Womit hast du Lust zu spielen? Dann setzen wir uns zusammen und das ist dann richtig zusammengewürfelt. Dann fängt es irgendwo an. Und in dem Moment, wo die Menschen aufeinander hören und einfach so, ich sag mal, mit einem Ohr bei sich, beim eigenen Instrument zu sein, mit dem anderen Ohr bei den anderen, dann fängt sofort irgendetwas zu spielen. Also man würde ja vielleicht erwarten, dass dann das Chaos losbricht. Das kann im besonderen Fall schon auch sein, ist aber ganz, ganz selten. Also das hat dann mehr mit Achtsamkeit zu tun als mit irgendwelchem Können. Aber wenn wir anfangen zu spielen, dann haben wir ein Gefühl dafür, dieses Spiel zu gestalten. Und ohne das gelernt zu haben, das steht uns zur Verfügung. Das kann man jetzt eigentlich auch als Analogie nehmen. Ja, wie wird es denn im Leben nicht auch ähnlich funktionieren?
Ja.
Ja, und das ist eigentlich sehr viel Spaß meistens dabei. Kann natürlich sein, dass dann etwas ausgelöst wird oder dass gerade ein Thema kommt und dass wir da reinbetten. Aber letzten Endes macht es Freude zu musizieren. Und ich denke, wenn das nicht ist, dann die Menschen werden dann irgendwann auch gar nicht mehr kommen.
Mhm. Gibt es so Instrumente, die besonders häufig gewählt werden?
Ja, das gibt es. Also die Harfe ist sicher eins der Instrumente, die das gerne gewählt wird. Die Trommeln auch.
Ja.
Trommeln liegt uns eigentlich sehr, sehr nahe. Da kommt man natürlich in ein, wir haben den gleichen Ton und die Individualität verschwindet ein bisschen. Da kommt es nicht mehr so an, den richtigen. Man ist nicht mehr so hörbar, so, wie sagt man, ich kann dich nicht mehr so erkennen in der Gruppe, wie wenn du jetzt eine Geige spielst und alle anderen Instrumente sind anders. Dann bist du natürlich sehr, sehr gut wahrzunehmen.
Ja.
Also Harfe, Cello wird auch sehr oft gewählt. Ja, ist auch, weil das ein Instrument ist, glaube ich, wie die Harfe auch, die man sehr, sehr nah an den Körper nimmt und eigentlich spürt. Und das ist, das mögen viele.
Mhm. Ja. Mhm. Kannst du uns eins oder vielleicht auch ein paar Beispiele aus deiner praktischen Arbeit noch erzählen? Vielleicht hast du gerade so eine Person oder mehrere Personen vor deinem geistigen Auge, was da konkret passiert ist?
Ja. Also ich möchte da vielleicht noch anfügen, das war jetzt ein sogenannter aktiver Zugang, den ich beschrieben habe von der Gruppe, den gibt es auch noch im Einzel, dann im 1-zu-1-Setting. Aber dann haben wir noch den rezeptiven Zugang, das heißt, ich mache Musik für die Klienten. Und das einerseits kann das natürlich sein, wenn man etwas vorspielt, das ist sehr selten, aber dann haben wir so ein Instrument, das nennt sich Liegemonochord. Und das kreiert sogenannte monochrome Klänge. Das sind so Klänge, die man vielleicht aus indischer, in Verbindung mit Indien ein bisschen kennt. Die sind sehr, sehr obertonreich. Und dann liegt man auf dem Klangbett, das ist der Resonanzkörper des Instruments und geht dann das Ganze etwa eine halbe Stunde. Das wird in der Regel als sehr, sehr entspannend erlebt. Und da habe ich schon Erlebnisse gehabt von Menschen, die gesagt haben, sie hätten Körperlosigkeit erlebt, einen Zustand vom Schweben, also ganz wilde Sachen, die ich selbst, muss ich sagen, nie so erlebt habe, aber eigentlich so eine Art losgelöst sein von den Konflikten, die im Moment da sein mögen und eigentlich so ein frei, wie es sich anfühlt, frei zu sein, also sich frei und gut zu fühlen, hat auch damit zu tun, dass man diesem Instrument natürlich zusagt, dass es eine regressive Art hat, das heißt in frühe kindheitliche oder sogar noch vorgeburtliche Zeiten zurück erinnern kann. Das heißt, ich stelle mir das so vor, natürlich ist das der Moment also noch im Bauch der Mama, wo das Paradies wahrscheinlich noch am unangetastetsten war, oder? Das wird, wie es nachher nie mehr sein wird. Oder? Und trotzdem haben wir noch eine direkte Verbindung dazu. Und das kann ja in diesem Sinne auch wieder im positiven Sinne getriggert oder aufgerufen werden. Und wirkt dann sehr, sehr entspannend.
Mhm. Ja.
Mhm. Und jetzt Beispiele für den Aktiven. Da würde ich grundsätzlich sagen, dass die meisten Menschen die Scheu, relativ ein Instrument überhaupt in die Hand zu nehmen und zu spielen, relativ schnell ablegen. Und uns zur Freude kommen, damit etwas machen zu wollen. Und es ist so aus meiner Sicht so wichtig, dieses Kreative, es ist letztendlich die Bewegung, die kreative Bewegung zu fördern, Zeit einzuräumen dafür im Alltag, obwohl das ja kein Ziel oder kein Zweck haben mag. Und wir sind so gewohnt, so zielorientiert zu sein. Also alles, was ich tue, hat irgendwie einen Zweck. Aber auch wieder das kindliche Dasein ist ja völlig frei davon. Da geht es um etwas ganz anderes. Da geht es um die Natur des Spiels und das will aus sich heraus eigentlich gelebt sein. Und da wieder einen Zugang dafür zu finden, ist besonders, ich denke, im Erwachsenenalter generell. Und wenn wir es jetzt eben mit psychischen Krankheiten zu tun haben, im Speziellen, sehr, sehr wichtig.
Ja.
So etwas wie Selbstwirksamkeit, wie wir das nennen, zu kommen.
Was kann man denn von dem, was du weißt und erlebt hast, mitnehmen in seinen Alltag, wenn man keine Möglichkeit hat, eine Musiktherapie zu erleben?
Ja.
Was kann jeder von uns zu Hause tun?
Also was ich oft erlebe, dass Menschen, die in der Musiktherapie waren, sich dann wirklich ein Instrument zulegen oder etwas, eins, das sie gespielt haben, wieder aufnehmen. Und das finde ich eigentlich dann die schönste Bestätigung für mich. Und das freut mich, wenn jemand aus sich heraus aktiv wird. Und eigentlich soll ja nicht so sein, dass man Musiktherapie jetzt nur in Verbindung mit einem Therapeuten irgendwie praktiziert, sondern das soll eigentlich nur Anstoß geben, dass die eigene Kreativität wieder Spielräume findet. Und das muss auch gar nicht unbedingt in der Musik sein. Also wenn dann da etwas anderes dazu kommt, umso besser. Was vielleicht noch zu erwähnen wäre, ist die Stimme. Die Stimme ist ja ein Instrument, was jede Frau, jeder Mann hat. Singen können grundsätzlich alle. Also wenn wir sagen, jemand kann nicht singen, dann sprechen wir davon. Ja, man kann die Intervalle nicht einfach so nachsingen. Aber wir formen ja die Stimme konstant im Sprechen. Also das ist eigentlich eine Art Sprachgesang, wenn man so will. Und mit sich stimmlich einfach mal unterwegs zu sein, einfach zu singen oder für sich zu summen, ist eine wunderbare Erfahrung, die ich jedem nahelegen kann.
Kann man ja eigentlich täglich und immer und überall praktizieren.
Ja. Ja. Also ein schönes Beispiel aus meiner Erfahrung ist, als ich wirklich bin am Abend mal, es ist mir nicht gut gegangen, am Abend im Bett und dann habe ich einfach gesummt. Und dass das eine unglaublich beruhigende Wirkung hat, egal was jetzt gerade läuft. Also wenn man jetzt irgendwie somatische Schwierigkeiten, Herzrasen oder so etwas hat, man kann sich sehr, sehr, glaube ich, gut abholen und auch beruhigen darüber. Und vor allem vom Kopf rausholen auch.
Ja. Und wenn jemand kein Instrument spielt oder nie eins gespielt hat, empfiehlst du da eines, was man sich dann zu Hause zulegen könnte, um da Klänge zu erzeugen?
Ja, das ist natürlich das, was ich mitgenommen habe. Es ist so ein Instrument, das ist so eine Handharfe, nennt sich die. Mit der kann man einfach spielen. Da braucht es kaum eine Technik, um das Instrument zum Klingen zu bringen. Und es lädt einfach ein, da zu verweilen, um Töne zu machen und in die Töne einzutauchen. Und desgleichen gibt es natürlich viele Instrumente. Also Klavier eignet sich aus meiner Sicht eigentlich auch sehr gut, wenn es so gespielt wird. Wenn es nicht so gespielt wird, dass ich etwas darauf performen möchte, dass ich irgendein Stück darauf bringen möchte, sondern einfach mit den Tönen spielen, weil Klavier brauche ich nur die Taste zu drücken und das Instrument klingt, was bei Gitarre schon wieder ein bisschen schwieriger ist, da muss ich den Ton auch noch machen.
Ja. Du hast die Handharfe ja dabei.
Ja.
Können wir die mal noch hören?
Ja, sehr, sehr gerne.
Ja. Gut. Vielen herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir
für das Interview. Ganz toll. Sehr inspirierend. Vielen Dank, Hubert.
Ja, ich danke dir.